Ich grüße euch, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir hier zusammengekommen sind, um Gottesdienst zu feiern. Ja, wir haben schon in der Moderation gehört, um was es geht. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Nord, Süd, Ost, West. Und der Text, der uns heute vorgegeben ist von unserer evangelischen Kirche, steht im Römerbrief. Und bevor wir diesen Text hören und bevor ich ihn auslegen will, möchte ich gerne dringend etwas zum Römerbrief sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ein bisschen Bibelkunde, die aber wichtig ist und nötig. Es gibt ja viele biblische Bücher, 66 Bücher haben wir, und die haben ja alle ihre Bedeutung in der Bibel. Die sind ja alle irgendwie wichtig, die haben ihre Funktion, und der eine hat das Lieblingsbuch, der andere jenes, das ist auch alles in Ordnung. Aber es gibt bestimmte Bücher in der Bibel, die sind schon besonders wichtig. Die haben eine besondere Bedeutung, und zwar inhaltlich, weil sie wirklich den Kern des Glaubens beschreiben, aber auch aufgrund ihrer Wirkungsgeschichte, weil das, was sie bewirkt haben, so entscheidend ist und so fundamental wichtig ist, dass es uns heute noch prägt. Und das ist der Römerbrief auf jeden Fall. Der Römerbrief, kann man sagen, ist vielleicht eines der wichtigsten Bücher im Neuen Testament überhaupt. Oder in der Bibel überhaupt. Was kann man zum Römerbrief sagen? Der Römerbrief ist ein Brief des Apostels Paulus. Paulus hat 13 Briefe geschrieben, und in diesen Briefen, es gibt unterschiedliche Briefe von Paulus. Es gibt Briefe an einzelne Menschen, zum Beispiel an Philemon oder an Timotheus, an Titus, ja, wo er einzelne Menschen anschreibt, um ihnen etwas weiterzugeben. Das waren Leute, die er gecoacht hat, wo er Mentor war, wo er Coach war, einzelne. So, dann gab es so etwas wie Rundbriefe, Rundmails. Es gibt einige Briefe, wo er in der Gefangenschaft war und wo er dann zum Beispiel an die Epheser und Kolosser einen Brief geschrieben hat, aber mit der Bitte, gebt ihn weiter. Ja, so wie wir auch Rundmails schreiben. Lest diesen Brief auch den anderen vor, die in eurer Region wohnen. Also das ist das zweite, Rundbriefe. Dann gibt es natürlich die berühmten Briefe an bestimmte Gemeinden. Gemeinden, die Paulus kannte, die er teilweise gegründet hat und wo dann einiges geklärt werden musste, wo einiges im Argen lag. Zum Beispiel die beiden Korintherbriefe. Ne? Es gab 4 Korintherbriefe, 2 sind uns verloren gegangen, 2 haben wir erhalten. Und in diesen Korintherbriefen sehen wir, wie Paulus an eine bestimmte Gemeinde schreibt, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Fragen, mit ihren Problemen. Und das ist ganz typisch. Und jetzt gibt es eben auch den Römerbrief, und der Römerbrief sticht heraus. Der Römerbrief ist der längste Brief mit 16 Kapiteln, und der Römerbrief ist zwar auch an eine bestimmte Gemeinde geschrieben, aber es geht da weniger um eine Gemeindesituation, dass der Paulus sagt, okay, bei den Römern läuft das nicht gut oder das läuft gut oder so. Nein, im Römerbrief schreibt der Paulus grundsätzlich seine Überzeugungen auf. Was er denkt über Gott, über den Glauben, über Jesus, über das Christsein, über die jüdische Religion. Also man kann sagen, seine Basics, die Basics seiner Theologie schreibt er im Römerbrief auch auf. Es ist also so eine Art, ja, kompakte Theologie des Paulus. Ist nicht immer ganz leicht zu verstehen, ist eine große Herausforderung. Und die spannende Frage ist, warum macht Paulus das? Warum macht er so ein grundsätzliches theologisches Papier an eine Gemeinde in Rom? Hat er nichts Besseres zu tun? Doch, er hatte viel Gutes zu tun, aber er verfolgte mit diesem Brief eine bestimmte Absicht. Und zwar, er kannte die Gemeinde in Rom nicht. Er war nie in der Gemeinde in Rom gewesen. Er wollte hin, aber als er den Römerbrief schreibt im Jahr 56, 57 war er noch nicht in Rom gewesen. Warum schreibt er diesen Brief? Für Paulus, für das Selbstverständnis des Paulus war es wichtig, als Missionar brauchte er eine sendende Gemeinde. Eine Gemeinde, die ihn aussendet in die Mission. Und das hatte er. Die ersten 3 Missionsreisen, da hatte er die Gemeinde in Antiochia, die ihn ausgesandt hat. Und jetzt hatte er aber etwas Neues vor. Er wollte nach Spanien. Er wollte Mission in Spanien machen. Und er wusste, da ist Antiochia einfach zu weit. Ich brauche eine neue sendende Gemeinde. Ich brauche eine neue Gemeinde, die mich aussendet. Und da hatte er die kluge Idee, das soll die Gemeinde von Rom sein. Die Römer sollen mich aussenden, damit ich nach Spanien kann, um das Evangelium zu verkündigen. So, und die Römer kannten ihn aber nicht. Und Paulus war auch umstritten im Urchristentum. Und darum, als Rechtfertigung, legt er ihnen seine Theologie vor, um den Römern zu sagen, ihr lieben Leute, ihr sollt meine Missionsstation sein, meine sendende Gemeinde, und damit ihr wisst, was ich vertrete, damit ihr wisst, was mir wichtig ist, sende ich euch dieses Schriftstück, damit ihr wisst, okay, dafür steht Paulus, das ist seine Grundüberzeugung, und dann wisst ihr, worauf ihr euch einlassen könnt. Übrigens, dieses Prinzip ist heute noch in der Mission oft so. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, Susanne, dass Missionare eine sendende Gemeinde haben, ne? Also du nix. Also dieses Prinzip haben wir heute noch in der Mission, dass Missionare dann ausgesandt werden, wenn sie einen Ort haben, eine Gemeinde haben, wo sie sich setteln können. Also deswegen schreibt Paulus diesen Römerbrief. Gut. Nun kann man sagen, das ist ja alles schön und gut, Thorsten, aber was hat das denn mit uns heute zu tun? Ne? Das ist ja für Leute, die das geschichtlich interessiert, ist ja ganz nett, aber was hat das denn mit uns heute zu tun? Das will ich euch sagen. Die Reformation hätte es nicht gegeben ohne den Römerbrief. Ohne die Impulse des Römerbriefes hätte Luther und Calvin und Zwingli nicht diese Entdeckungen gemacht. Die haben sie gemacht aufgrund des Römerbriefes. Und die Reformation, so wie wir sie haben, hätte es nicht gegeben. Es gab auch einen großen Umbruch in der Theologie im 20. Jahrhundert, das ist jetzt alles viel zu viel, aber auch diesen Umbruch, ein großer Umbruch, den hätte es nicht gegeben ohne den Römerbrief. Das muss man einfach sagen. Insofern hat der Römerbrief eine ganz starke Bedeutung. Und jetzt, selbst jetzt könnt ihr noch sagen, gut, Thorsten, Wiedergeschichte, Reformation interessiert mich nicht, Theologie des 20. Jahrhunderts interessiert mich nicht, was hat es denn mit mir zu tun? Ja, mit uns hier, mit dir und mir im Martin-Luther-Haus. Was hat das denn damit zu tun, der Römerbrief, dass er so wichtig ist? Ich sag's euch. Der evangelische Glaube, der evangelische christliche Glaube, wäre nicht der Glaube ohne den Römerbrief. Das, was wir hier vertreten, das, was ich hier verkündige, aber auch meine Kollegen im VG und auch die Pastorinnen und Pastoren in den Landeskirchen, ist maßgeblich geprägt vom Römerbrief. Auch wenn ich nicht ständig über den Römerbrief spreche, wenn ich euch etwas über Gott sage, über Jesus sage, wenn ich euch etwas sage darüber, was Glaube ist, was Christsein ist, dann bin ich maßgeblich geprägt vom Römerbrief. Evangelischer Glaube ist nicht denkbar ohne den Römerbrief. Und darum kann man seine Bedeutung gar nicht hoch genug ansetzen. Der Römerbrief. Und aus diesem Römerbrief haben wir nun heute von der evangelischen Kirche vorgeschlagen, den Text. Und dieser Text gibt auch die Spur vor, worum es dann im Römerbrief wesentlich gehen soll. So, eine kurze Einführung. Ihr seid jetzt ein bisschen im Bilde. Seid ihr bereit für diesen Text? Ja, endlich, ne? So. Gut, ich lese aus der Basisbibel Römer 1, 13 bis 17. Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit bei euch Frucht trägt, wie bei allen anderen Völkern. Ich fühle mich allen verpflichtet, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Jetzt kommen die beiden Verse, die gleich im Zentrum stehen. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht, denn sie ist eine Kraft Gottes, die rettet. Der zum Glauben gekommen ist, an erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar und das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Ihr Lieben, es geht in diesem Text um das Evangelium, die frohmachende Botschaft. Die frohmachende Botschaft der Bibel kann man in einem Satz zusammenfassen. Gott macht sich in Jesus Christus auf den Weg zu dir und zu mir, weil er dich und mich wiedergewinnen will für sich selbst, für sein Herz, für eine Freundschaft, für eine Beziehung. Darum macht er sich auf den Weg und zwar einfach aus Gnade, aus Liebe. Das ist die Botschaft des Paulus, das ist die Botschaft des Neuen Testamentes und um dieses Evangelium geht es jetzt. Und in diesem Text gibt es vier Punkte über das Evangelium, die ich jetzt entfalten möchte. Erstens, das Evangelium ist kraftvoll. Wir sehen es hier, ich schäme mich nicht für die gute Nachricht, denn sie ist eine Kraft Gottes. Erstens, das Evangelium ist kraftvoll. Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Wie ist das bei euch und bei mir? Schämen wir uns manchmal ein bisschen dafür, dass wir Christen sind, dass wir zur Kirche gehen? Oder sagen wir das ganz selbstbewusst, sonntags ist mein Platz im Gottesdienst und ich orientiere mich an der Bibel und an Gott? Oder sind wir lieber ein bisschen zurückhaltend? Was wird die Nachbarin denken? Der Nachbar, muss man nicht so genau drüber sprechen, ja? So eine gewisse Vorsicht, Kindern gegenüber, Eltern gegenüber. Paulus war selbstbewusst, ich schäme mich nicht. Und ich hoffe, dass ihr und dass wir das auch immer so sagen können. Wir stehen dazu und wir sind, ja, glücklich darüber, zur Gemeinde zu gehören, zu Gott zu gehören. Und dann sagt er, ich schäme mich nicht, denn das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Das griechische Wort heißt Dynamis, ne? Ihr kennt das Wort dynamisch oder Dynamit, etwas, was Power hat, etwas, was sprengen kann, etwas, was verändern kann. Und da würde ich jetzt gerne mal von euch wissen, ich rede ja immer so gerne mit den Leuten, in so einer Gesprächsrunde würde ich gerne mal fragen, wie erlebt ihr das Evangelium, diese frohe Botschaft? Ist das eine Kraft? Ist das Evangelium, das, was ich eben gesagt habe, etwas, was euer Leben prägt, was euer Leben verändert? Oder ist es nur etwas, was ihr eben glaubt? Ne? Ihr habt es gehört und der Thorsten erzählt das hier und so und das nicken wir und ich glaube das, okay? Oder ist es etwas, was euer Leben wirklich verändert, was euer Leben umgestaltet, was wirklich Kraft in eurem Leben hat? Oder ist es ein Kopfglaube? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es auch oft ein Kopfglaube und ich habe nichts gegen den Kopf. Also Glauben hat auch was mit Denken zu tun, mit Vernunft, ist keine Frage. Aber in erster Linie will das Evangelium nicht, dass es im Kopf ist, sondern dass es uns verändert, dass es eine Kraft hat. Inwiefern hat das Evangelium Kraft? Das Evangelium hat die Kraft, aus hoffnungslosen Menschen zuversichtliche Menschen zu machen. Ja, dass Menschen wissen, ich bin in Gottes guter Hand geborgen. Ich muss nicht verzweifelt sein. Ich muss nicht hoffnungslos sein. Dazu gibt es Kraft im Evangelium. Das Evangelium hat die Kraft, Minderwertigkeitsgefühle zu überwinden. Dass Leute denken, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager, ich kann nichts, ich habe nichts. Doch, du bist geliebt. Das Evangelium hat die Kraft, dass Menschen gut über sich selbst denken. Das Evangelium hat die Kraft, Trost zu spenden, ja? Weil es uns sagt, Gott wird dein Leben ans Ziel führen. Lange Rede, kurzer Sinn, das Evangelium trägt Kraft in sich. Und ich wünsche es euch, meiner Gemeinde, und ich wünsche es mir, dass wir das Evangelium nicht abspeichern als ein Dogma im Kopf, sondern dass wir es spüren als eine Kraft, die uns prägt, die uns verändert. Dass wir sagen können, durch das Evangelium werde ich ständig ein neuer Mensch. Immer wieder neu. Keine großen Dinge, aber es gibt Veränderung. Und das sagt Paulus, und das ist der erste Punkt, das Evangelium ist eine Kraft. Das zweite, das habe ich gerade noch verschwiegen, weil ich es extra entfalten wollte. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet. Es geht im Evangelium um Rettung. Und dieser Gedanke drückt eine gewisse Ernsthaftigkeit aus. Der Glaube ist keine Kleinigkeit. Es geht um Rettung. Und das ist schon so ein Punkt. Wenn ich jetzt noch mit euch darüber reden würde, was ist euch denn das Wichtigste am Glauben? Da würden manche sagen, dass ich mich geliebt weiß. Finde ich toll, finde ich auch super wichtig, ja. Dass ich mich geborgen weiß, dass ich mich geführt weiß, dass es einen Sinn im Leben gibt. Es gibt so viele gute Gründe, Christ zu sein. Aber im Neuen Testament wird was anderes gesagt. Das Evangelium rettet. Und wenn man von Rettung spricht, dann bedeutet das, dass der, der gerettet werden muss, dass der in einer sehr, sehr misslichen Lage ist. Dass der Rettung braucht, dass der rettungsbedürftig ist. Ja, an anderer Stelle spricht das Neue Testament von verloren, dass Menschen verloren sind, wenn sie nicht diese Rettung erhalten. Das ist wie bei einem Ertrinkenden. Ein Mensch, der schwimmt, der braucht keine Rettung, weil er schwimmt. Aber jemand, der ertrinkt, der wirklich kurz vorm Ertrinken ist, der braucht Rettung. Und darum spricht die Bibel von Rettung, das Evangelium rettet. Das bedeutet auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Nun kommt dieser Gedanke der Rettung und auch der Verlorenheit bei uns nicht mehr so stark vor. Er ist nicht mehr so präsent. Früher hat man oft davon gesprochen, ne? Jesus ist der Retter. Das Evangelium rettet. Irgendwann hat man sich davon distanziert, weil man gemerkt hat, das hat ein komisches Geschmäckle, wenn man immer von Rettung und Verlorenheit spricht. Erstens hat man andere ausgegrenzt, ne? Wir sind die Geretteten und draußen, die sind die Verlorenen. Das ist arrogant, das will man nicht. Und man hat dann eben auch gedrängt und hat gesagt, ja, damit du musst dich auch retten lassen, jetzt bekehr dich und so. Und da hat man sich zurückgezogen und redet nicht mehr so von der Rettung und von der Verlorenheit. Ich finde gut, dass wir dieses Geschmäckle aufgeben, der Arroganz und des Drängens, aber ich finde nicht gut, dass wir den Gedanken der Rettung aufgeben und der Verlorenheit. Dass Menschen nämlich Jesus brauchen, nicht einfach nur, damit sie sich geliebt fühlen und ein sinnvolles Leben haben und dass sie irgendwie religiös sind, sondern Menschen brauchen Jesus, weil sie sonst verloren sind. Das ist das, was das Neue Testament sagt. Das Neue Testament sagt, Menschen, die ohne Gott leben, die leben eigentlich am Leben vorbei. Selbst wenn das Leben gut scheint, das Leben ist eigentlich sinnlos und ziellos, weil es an Gott, dem eigentlichen Ziel des Lebens, vorbeigeht. Und das Neue Testament sagt auch, dass Menschen nicht zu Gott kommen können, dass es keinen Kontakt geben kann aufgrund unserer Schuld. Aufgrund deiner Schuld geht das gar nicht, dass du mit Gott in Kontakt kommst. Und das Neue Testament sagt auch, darum musste Jesus kommen. Und darum musste Jesus sterben und hat deine Sünde überwunden. Nur dadurch gibt es für dich Rettung. Nur dadurch gibt es für dich Verbindung zu Gott. Nur Jesus rettet den, der verloren ist. Und ich finde schon, dass das einen Unterschied macht in der Ernsthaftigkeit unseres Glaubens und übrigens auch in der Ausrichtung von Gemeindearbeit. Ja? Warum wollen wir Menschen in Lüttersen erreichen und auch für die Gemeinde gewinnen? Damit mehr Leute kommen, damit am besten mehr jüngere Leute kommen. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Der Grund, warum wir die Lüttersteiner erreichen wollen, ist, damit sie gerettet werden. Und diese Ernsthaftigkeit, die ist uns ein Stück weit abhanden gekommen. Und ich wünsche mir, dass wir sie entdecken, ohne dass wir andere ausgrenzen und sagen, ja, die sind ja alle verloren, aber sie doch diese Ernsthaftigkeit des Glaubens doch wieder wahrnehmen und auch die Gemeindeausrichtung, wenn wir über Leitbild reden oder über andere Dinge, das im Blick haben. Ja? Und das sagt Paulus hier, sie ist eine Kraft Gottes, die rettet. Das ist der zweite Punkt gewesen. Der dritte, das Evangelium überwindet Grenzen, und da sind wir auch bei dem Thema dieses Sonntags. Katrin Obermeier hat schon eine hervorragende Einleitung gemacht zu diesem Thema. Das Evangelium überwindet Grenzen. Wenn wir jetzt einen Gesprächskreis hätten, würde ich gerne mal mit euch darüber reden, wie Grenzen eigentlich zu bewerten sind. Sind Grenzen gut oder sind Grenzen schlecht? Es gibt gute Grenzen. Grenzen sind erstmal gut, ja? Grenzen schützen. Und Grenzen ermöglichen Freiheit. Ermöglichen, dass Menschen sich entfalten können. Alle Menschen, die innerhalb der Grenzen Deutschlands leben, können sich darauf verlassen, in einem Rechtsstaat zu leben, in einer Demokratie zu leben. Grenzen schützen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns abgrenzen. Da, wo Menschen uns zu nahe kommen, da, wo es Ansprüche gibt an uns. Man sagt, ich habe meine Grenzen. Ich muss auf meine Grenzen achten. Ich muss mich auch abgrenzen. Auch Kirche muss sich manchmal abgrenzen. Aber es gibt eben auch Grenzen, die schlecht sind. Grenzen, die einsperren, Grenzen, die ausgrenzen. Ja, das wissen wir aus der Zeit der ehemaligen DDR. Mauern, Grenzen können einsperren. Das sind Grenzen nicht gut. Und das Evangelium von Jesus hat eine grundsätzlich grenzüberschreitende Wirkung. Wie gesagt, wir haben das in der Moderation schon gehört. Eine grenzüberschreitende Wirkung. Ich möchte euch nochmal die große Herausforderung des Urchristentums darstellen. Es gab eine Grenze in den Köpfen und Herzen der Menschen. Es gab nämlich die Grenze, es gibt die Juden und es gibt die Heiden. Es gibt das Volk Israel und es gibt eben alle anderen. Und man war vom Alten Testament her überzeugt, Gott ist ein Gott der Juden. Gott ist der Gott Israels. Und nur wer zu Israel gehört, kann zu Gott gehören. Und alle anderen, na ja gut, die haben Pech gehabt. Die sind zwar auch von Gott geschaffen und irgendwie, aber eigentlich haben die keinen Zugang zu Gott. Und es gibt so einzelne Lichtgeschichten in der Bibel, wo das anders deutlich wird. Wir haben die Geschichte von Ruth gehört, ja, wo eine Ausländerin irgendwie mit reinkommt. Aber diese Geschichten sind nicht Standard. Standard ist die Überzeugung, Gott ist ein Gott der Juden und die Heiden, naja, irgendwie haben sie halt Pech gehabt, ne? Sie können sich irgendwie orientieren, aber sie gehören eigentlich nicht dazu. So, und jetzt kommt Jesus und die Apostel und Jesus und die Apostel setzen einen anderen Akzent. Die sagen nämlich, Gott ist für alle da, für die Juden und für die Heiden, für alle Menschen ist Gott da. Und dieser Gedanke, der ist für uns jetzt irgendwie nichts Besonderes, ne? Katrin Obermeier hat das eben so locker flockig runtermoderiert. Das ist für das Urchristentum so schwer gewesen. Die haben 50 Jahre gebraucht. Das kann man sehen in den Schriften. Die haben 50 Jahre gebraucht, um das wirklich klar zu haben, dass Gott für alle da ist. Und dass Gott keine Grenzen kennt. Weder Nord noch Süd noch Ost noch West. Juden, Heiden, das ist Gott wurscht. Jetzt möchte ich mal etwas tun, was ich selten mache. Ich äußere mich selten zu kirchenpolitischen Fragen. Jetzt möchte ich mich mal offiziell abgrenzen von einer Position unserer Landeskirche. Die Landeskirchen in Deutschland vertreten, dass Mission unter Juden nicht angemessen ist. Also, dass man Juden nicht, dass es nicht nötig ist, Juden zum Glauben an Jesus einzuladen. Warum? Weil Juden ja ihren eigenen Weg mit Gott haben im Alten Testament. Und alle, die versuchen, Juden zu sagen, dass sie auch Christen werden sollen, die liegen schief. Und es gab zweimal schon den Versuch, dass eine messianische Missionsgemeinschaft einen Stand auf dem Kirchentag zu bekommen. Und dieser Stand wurde ihnen verwehrt, weil eben die Aussage war, Juden brauchen Jesus nicht. Juden haben ihren eigenen Weg und es ist nicht angemessen, Juden also zu missionieren, beziehungsweise Mission unter Juden, Evangelisation. Und da muss ich sagen, das ist grundfalsch. Ne? Paulus sagt hier, das Evangelium gilt zuerst den Juden und dann auch den Tornischern, ne? Und den Lüthersannern und den Heiden. Aber es gilt zuerst den Juden. Erstmal ist Jesus der Messias von Israel und dann kommen die anderen dazu. Also da sehe ich einen großen, eklatanten Unsinn, den die evangelische Kirche da verzapft. Das war aber nur ein Einschub. Thema ist hier, Gott überwindet Grenzen. Das Evangelium überwindet Grenzen. Nun ist es so, dass man sagen kann, ja, das ist aber für uns kein Thema. Ne? Also das haben wir ja längst verstanden, dass Gott, dass es in den Gemeinden alle möglichen Nationalitäten gibt und so. Also ist das doch eigentlich kein Thema mehr. Aber wie ist das denn mit anderen Grenzen, die wir haben? Welche Grenzen haben wir denn in unseren Gemeinden, wo wir sagen, ja, jeder ist willkommen, jeder. Aber wenn die oder der da wäre, oh, da würde ich mit euch gerne mal drüber sprechen. Welche Grenzen haben wir? Wie wäre das zum Beispiel, wenn hier jemand wäre, der ein politisches Amt in der AfD innehat, der zwar kein Rechtsextremist ist, aber doch in der AfD politisch aktiv ist und politische Positionen der AfD vertritt, die konservativ sind, der aber sagt, ich glaube an Jesus Christus und da gibt es Christen, ich möchte hier gerne mich einbringen, möchte Mitglied sein, möchte gerne Moderation machen in den Vorstand. Das ist schwierig, ne? Das ist schwierig. Und dann sagt man, ja, man muss unterscheiden zwischen dem Menschen und dem, was er vertritt. Ich glaube gar nicht, dass wir das gut, so gut unterscheiden können. Ich glaube, auch wir haben Grenzen. Nehmt eine andere Grenze, so eine klassische Grenze, die ja immer kommt, die sage ich jetzt auch halt, weil sie immer kommt, ne, in der Sexualethik. Ne? Sind Menschen mit allen sexuellen Orientierungen, die ganze Gender-Thematik präsentiert, sind die alle hier wirklich willkommen? Oder sind sie geduldet? Und das ist was anderes. Ob man Menschen duldet, ihr könnt euch da hinsetzen und zuhören, oder ob sie wirklich willkommen sind. Ob wir sagen, schön, dass du da bist, dass du ganz da bist. Wir freuen uns über das Homo-Pärchen genauso wie über ein Hetero-Pärchen. Wäre das so? Oder welche andere Grenzen gibt es? Ich glaube, dass wir nicht mehr die Juden-Heiden-Grenzen haben. Aber wir haben auch andere Grenzen. Und es geht nicht darum, dass Gott alles egal ist. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht darum, dass in der in der Zugehörigkeit zu Jesus Christus Gott keine Grenzen kennt und aufzieht. Das war der dritte Punkt. Und der vierte, schließlich, das Evangelium führt zum Glauben. Also der erste war, das Evangelium ist kraftvoll, das Evangelium rettet, das Evangelium überwindet Grenzen. Und das vierte ist, das Evangelium führt zum Glauben. Jetzt kommen wir zu dem, was Luther entdeckt hat. Luther hat an diesen Versen die reformatorische Entdeckung gehabt. Er sagt, als ich diese Verse las, sagt Luther, da eröffnete sich mir das Paradies. Was steht denn da drin? Es steht im Vers 17, durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift bei Habakuk. Aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Also das, was hier hintersteht, ist die Frage, wie können wir überhaupt mit Gott in Kontakt kommen? Wie können wir so vor Gott stehen, ohne von ihm verurteilt zu werden? Wie können wir überhaupt Freundinnen und Freunde Gottes werden? Und da sagt eben Paulus hier, und das hat Luther voll angenommen, das geht nicht durch eine richtige Religion, das geht nicht durch die richtigen Glaubenssätze, das geht auch nicht durch die richtige Nächstenliebe, das geht nur, indem wir Gott vertrauen, indem wir Gott glauben. Ja, habe ich gerade schon, was ist eigentlich Glauben? Das ist ja auch im Deutschen ein schwieriges Wort, Glauben. Also Glauben ist nicht vermuten. Ich glaube, dass das Wetter heute trocken bleibt. Das ist, ich vermute, ich denke. Das hat nichts mit dem biblischen Glauben zu tun. Biblischer Glaube hat auch nichts damit zu tun, ich glaube im Sinne von für wahr halten. Der Thorsten erzählt was und das glaube ich ihm. Das ist schon richtig. Ist auch nicht Glaube. Glaube in der Bibel ist Vertrauen. Dass ich diesem Gott vertraue, dass ich diesem Gott mein Leben anvertraue, dass ich auf diesen Gott alle Hoffnung setze. Das ist Glaube. Und Paulus sagt, nur dieser Glaube führt zum Himmel. Ja, der Himmel, das Versprechen des Himmels ist wie eine Eintrittskarte in ein Konzert. Die Eintrittskarte ist nur dann sinnvoll, wenn ich sie einlöse. Und das ist der Glaube, wenn ich sage, Herr, du schenkst mir deinen Himmel, du schenkst mir deine Liebe. Und ich möchte sie annehmen und ich möchte dir vertrauen, dass mir dieses Versprechen gilt. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Diese Verse aus dem Römerbrief für heute geben die Grundlinie nicht nur des Römerbriefs an, sondern unseres Glaubens, unseres evangelischen Glaubens. Und ich lade dich zu diesen vier Punkten ein. Ich lade dich ein, erstens das Evangelium als Kraft zu erfahren und das auch Gott zu sagen. Gott, ich möchte erleben, wie dein Evangelium mich prägt und verändert. Ich lade euch ein, als Gerettete zu sehen und auch ein Herz dafür zu bekommen, dass Menschen Rettung brauchen. Ich lade euch dazu ein, Grenzen zu überschreiten. Grenzen, wo ihr selber merkt, dass ihr Leute ausgrenzt oder in der Gemeinde auf Grenzen hinzuweisen, die wir überwinden müssen. Und ich lade euch ein, immer wieder neu diesem Gott Glauben zu schenken, Vertrauen zu schenken. Was soll mein Glaube sein? Ich schließe mit einem wunderbaren Zitat von Martin Luther, das viele kennen. Ich finde Luther so herzerfrischend. Da wird wunderbar zum Ausdruck gebracht, was Glauben ist. Ich denke, ihr könnt das hier oben nachlesen, mitlesen. Was mein Glaube sein soll. Er sagt Luther, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Und ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er zum Vater, Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst, ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Amen.